Wenn der das alles auch noch hinkriegt und da fehlt nicht mehr viel, dann ist das ein kommender Weltfußballer. Habe ich selten gesehen in dem Alter so. Ein großer geht mit 39 Jahren. Franck Ribéry verabschiedet sich vom Fußball, wird gefeiert hier bei Salernitana zum letzten Mal auf dem Platz. Tränen, Dankbarkeit. Das Knie macht nicht mehr mit bei dem jetzt 39-jährigen Franck Ribéry. Er hat auch der Bundesliga viel gegeben und damit herzlich willkommen zu Reif ist live an diesem Montag. Gemeinsam hier im Studio mit Marcel Reif. Guten Tag, Herr Reif.
Schönen guten Tag, guten Morgen.
Franck Ribéry, erster Reflex bei Ihnen. Was haben Sie vor Augen?
Echt, da hat einer gern seinen Job gemacht. Oder nee, da hat einer gern gekickt. Kleiner Junge heult wieder. Also wirklich, der ist nochmal, da ist er. So hat er, glaube ich, mit 6 geheult, wenn er mal ein Spiel verloren hatte. Genau so, das ist, gibt es auch noch.
Und sein Transfer 2007 zu den Bayern war im Prinzip der Start, zu dieser Art Fußball zu spielen, wie es die Bayern mittlerweile immer tun, mit zwei schnellen Außen und manchmal einem Neuner vorne drin, manchmal auch nicht.
Nicht nur er, aber das war eine Zeit, wo sie wirklich angefangen haben, einen international richtig tollen Fußball zu spielen. Und so waren die prägend.
Wir wünschen ihm alles Gute, lieber Franck Ribéry, vor allen Dingen gute Besserung. Das mit dem Knie soll wirklich heftig sein. Operation ist nötig. Lieblingsauftritt von mir, von Ribéry, war damals Marienplatz. Ich habe gemacht 5 Jahre mehr. Wir haben gemacht 5 Themen mehr heute hier bei Reif ist live und springen direkt rein in die Nummer 1, nämlich die Sorgen um Manuel Neuer. Ja, er wird auch bei Barcelona nicht im Tor stehen diese Woche in der Champions League. Es ist schon das 5. Pflichtspiel bei den Bayern, das er jetzt hintereinander versäumt. Julian Nagelsmann, der Trainer, erklärt uns ein bisschen, was gerade das Problem ist.
Ja, Manu ist so, dass er immer noch Schmerzen hat, wenn nicht zur Verfügung steht, wahrscheinlich auch nicht gegen Barcelona spielen kann. Wir gehen im Kopf mal auf Mainz, müssen da von Tag zu Tag schauen, das ist einfach ein Schmerzthema. Da kann grundsätzlich schon was passieren, wenn man zu früh einsteigt, da eine lange Ausfallzeit. Aber auch was Strukturelles draus werden, was chronisch ist, das wollen wir natürlich auf jeden Fall verhindern. Von dem her, ja, war im Nachgang des Dortmund-Spiels natürlich auch zu früh. Wir wollten unbedingt, dass er da spielt, weil es einfach ein extrem wichtiges Spiel war und er selber auch spielen wollte. Wir haben uns da nicht dazu gedrängt, sondern es war eine gemeinsame Entscheidung. Deswegen müssen wir warten, bis der Heilungsverlauf so ist, dass er spielen kann. Aber das ist jetzt in den nächsten beiden Spielen noch nicht angedacht. Also Barcelona auch nicht. Wenn sich da was ändert, dann werden wir es verkünden. Aber ich gehe nicht davon aus, dass er mitfliegen wird.
Nagelsmann, Herr Reif, spricht davon, ein Schmerzthema und wir müssen aufpassen, dass es nichts Strukturelles wird. Das sind so Sätze, die man beim Arzt nicht gerne hört, wenn man sich behandeln lässt.
Ja, aber ich erinnere mich an Zeiten, als ich noch die Hänge unsicher machte, skifahrend, und bin angemessen bei meinen Fähigkeiten auf die Schnauze und vor allem auf die Schulter gefallen war. Davon hatte man dann länger was. Also ich habe mir gesagt, ein schöner glatter Bruch, dann kommt ein Gips drauf und dann nach 6 Wochen, 7, 8 Wochen ist alles wieder. Schulter hast du lange am Spaß. Und deswegen so eine Prellung. Das ist, ich glaube, es ist deutsch, aber ich bin kein Orthopäde hier. Nur, wenn Nagelsmann das sagt, ich glaube, das meinen die auch so. Das ist ein Schmerzthema und da muss einer, und das ist ja komplexe Abläufe, die ein Torhüter dann veranstalten muss. Und dann muss er schmerzfrei sein. Und sie können es sich gerade leisten zu sagen, oh, lass ihn mal in Ruhe, bis er schmerzfrei ist.
Mein Blick ging schon ein bisschen Richtung WM. Man mag es kaum glauben, es sind nur noch 4 Wochen. Dann geht's in Katar los am 23. November, das erste Spiel gegen Japan. Wann wird das ein Thema für Flick, was die Länge der Pause betrifft?
Bei Neuer? Nee. Bis zur 80. Minute nicht.
Sie meinen, der könnte auch, nehmen wir mal, er würde jetzt wirklich noch 3 Wochen lang kein Spiel machen können. Selbst dann würden Sie sagen, WM geht? Oder wann muss Flick sich ernsthaft Gedanken darüber machen, dass Ter Stegen eine Alternative fürs erste Spiel sein könnte?
Ah, wir machen jetzt schon den Wechsel. Nein, dann, wenn Neuer sagt, pass auf, ich kann nicht. Aber so viel Erfahrung hat er. Normal sagt man, jeder Spieler sagt, der Trainer, ich bin topfit und kann zwar nicht gerade laufen, aber ich bin topfit, ich kann sofort spielen. Neuer ist zu lang dabei, der weiß, der kennt seinen Körper, bin ich sicher. Also Ich glaube nicht, dass das schon WM gefährdend ist, aber wie gesagt, wer bin ich, kann ich nicht beurteilen. Als er seine Mittelfußgeschichte hatte, dann haben ja viele geraunt, der Ochse mit seinen 2 Metern und seinen 100 Kilo und dann mit so diese Mittelfußknochen sind sehr klein. Wenn da ständig was ist, das könnte eine Karriere gefährden. Das klingt so wie, hey, dann fahr halt nicht mittags um 12, wenn der Schnee schon pappig wird.
Wäre das eigentlich eine Schwächung für die deutsche Nationalelf, wenn Ter Stegen im Tor steht statt Neuer? Oder wäre es nur anders?
Wenn das größte Problem bei der WM wird, die Torhüterfrage, dann sind wir gut unterwegs. Denn Ter Stegen ist ein überragender, international überragender Torhüter, der nicht spielen darf. Warum? Weil da noch einer ist, an dem kommst du halt nicht vorbei. Das ist Ter Stegen. Ter Stegen, deswegen. Da mache ich mir null. Würde ich mir null Sorgen machen.
Wir haben hier vergangene Woche auch über Toni Kroos gesprochen, für den Sie auch nochmal ein Plädoyer gehalten haben, weil Sie ihn einfach so stark erlebt haben für Real Madrid gerade. Jetzt entwickelt sich das bei Mats Hummels ähnlich, dass er momentan da eine sehr, sehr gute Rolle spielt. Morgen muss Hansi Flick eine geheime 55er-Liste abgeben. Das hat auch mit Dopingbestimmungen zu tun, dass man da einen großen, großen Kreis melden muss vorher, der dann später auf 26 reduziert wird. Sehen Sie Hummels gerade bei der WM?
Ich sehe ihn bei den 55, sonst ist Flick verrückt geworden. Also das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist ja zu den 55 besten deutschen Spielern, Hummels? Ich denke, ja. Also, aber das ist doch normal, das ist doch das nächste Luxusproblem, wenn wir das als Problem schon sehen, dass welche plötzlich wieder sich in den Vordergrund spielen, die eigentlich von sich aus auch schon gesagt haben, pass auf, wenn's sein muss, dann ruf mich an. Und jetzt spielen die. Also, deswegen jetzt mal gucken, muss ich auch stabilisieren, Dortmund mit all seinen Für und Widers. Jetzt spielen sie mal gegen City, da gibt's mal für Hummels mal ein bisschen mehr zu tun, vielleicht als gegen, mit Verlaub, dem VfB Stuttgart gerade. Und wenn sich das stabilisiert und dann du und einer will und kann und den nimmst du dann nicht mit,
wäre mehr. Süle hat jetzt mit der rechten Seite stärker gespielt und ja auch seinem Offensivdrang da häufiger nachgegeben, ist ja gelernter Offensivspieler und gute Figur abgegeben. Könnte das ein Modell sein, weil wir ja auf den Außenpositionen immer so ein bisschen sagen, da haben wir nicht das Weltklasse-Niveau, sondern sind auch ein bisschen von Tagesform etc. abhängig. Süle rechts in der Viererkette, auch was für die WM unter Umständen?
In der Dreierkette sehr gern. In der Viererkette weiß ich noch nicht. Nochmal bitte abfragen nach Spielen so gegen City und dann, wenn es dann ernst wird, weil dann geht's wirklich um international. Aber dass Süle in Topform manches dir anbieten kann da hinten, ist bekannt.
4 Wochen haben wir noch bis zur WM. Merken Sie bei sich schon was? Oder haben Sie sich gerade erschrocken, als ich Ihnen sagte, ja, was, 4 Wochen Deutschland-Japan, juckt mich nicht.
Es ist so eine völlig komische Geschichte. Die Bundesliga spielt doch noch richtig. Und jetzt geht's jetzt richtig und Meisterkampf und alles. Und dann hast du so das Gefühl so. Und jetzt heute nehmen wir aber den anderen Bus und fahren zur WM und spielen morgen WM. Also ich bin noch nicht so weit. Aber ja, wir werden schon noch bei allen Diskussionen um Katar und um diese WM, wir werden schon noch uns auch mit Fußball beschäftigen.
2 Champions League Spieltage sind's noch. Die englische Woche sogar nochmal in der Bundesliga. Das heißt, das werden noch richtige muntere Wochen und vor allen Dingen dann eben die spannende Frage, wen wird Hansi Flick nominieren? Wer sind am Ende die 26, die für Deutschland dabei sind, wenn es dann am 23.11. gegen Japan losgeht? Einer wird nicht dabei sein, das kann ich Ihnen verraten, denn wir wissen, was in seinem Pass steht. Jude Bellingham, leider keine Alternative für die deutsche Mannschaft. Wie sehen Sie denn eigentlich den Bellingham? Dass er was kann, völlig außer Frage. In welche Richtung kann das gehen? Wird das eher jemand sehr Offensives im Mittelfeld sein? Wird er sich eher irgendwann auf eine Sechserrolle in der Organisation beschränken? Oder ist das ein ganz anderer Spielertyp, der alles kann und dementsprechend auch alles spielen wird?
Der alles, also Mittelstürmer, ein Neuner
noch
wird
nicht.
Neuner wird er noch nicht liefern können. Aber den Torhüter, glaube ich, ist auch nicht so doll. Aber das ist auf dem Weg, was kann das werden? Der ist auf dem Weg zu einem der ersten Mittelfeldspieler, die Weltfußballer werden. Weil er wirklich ein Spektrum hat in dem Alter schon, der hat ja auch noch mehr, der hat ja auch schon Führungsqualitäten, also Dinge, die diese weichen Faktoren oder die dann sehr hart werden in Spielen. Also der hat ein Spektrum für das Alter und hat aber immer noch auch viel zu viel dicken Hals, wenn so dieses Jugendliche, wenn der das alles auch noch hinkriegt und da fehlt nicht mehr viel, dann ist das ein kommender Weltfußballer. Das habe ich selten gesehen in dem Alter, so ein mit dem Spektrum und auch mit diesen strategischen Fähigkeiten, also Spiel sehen und auch sagen, so einer Mannschaft, und da sind ja einige Erwachsene beim Borussia Dortmund, zu sagen, geh mal weg, geh mal zur Seite, ich mach das jetzt, das können nicht viele.
Wir holen den Trainer mal dazu. Edin Terzic hat sich auch sehr positiv natürlich geäußert über Bellingham nach dem 5:0 gegen Stuttgart und dem ersten Doppelpack, das Bellingham für den BVB erzielt hat.
Ja, Jude hat's heute richtig gut gemacht, wie alle anderen auch. Natürlich war es auch für ihn dann gut, sofort zu treffen. Und trotzdem hat er auch sehr viele Bälle für uns erobert, hat immer wieder gut im Gegenpressing nachgeschoben, hat viele Bälle erobert und hat heute ein richtig gutes Spiel gezeigt, wie viele andere auch. Aber Jude, das ist halt außergewöhnlich in dem Alter mit 19, so konstant am Fußball zu spielen, und das macht er richtig gut, aber nicht nur er. Wenn man halt sieht, Gio ist auch nicht älter, spielt auch mit 19, Karim ist 20 und Youssoufa Moukoko 17, das war heute unsere Startelf.
Ja, also Dortmund mit einer sehr, sehr jungen Mannschaft an der Stelle unterwegs. Es gab diese eine Szene von Bellingham, nachdem er eines seiner Tore erzielt hat, wo er ja aufs Wappen schlägt. Da sehen wir es. Herr Ralf, kann das Dortmund Hoffnung machen, dass er doch länger bleibt? Oder hätte er sich sowas verkneifen
sollen? Nein, er hat das Wappen nicht geküsst. Er stand vor der Südtribüne und hat sich dafür bedankt.
Da unterscheiden Sie. Küssen, völlig. Draufschlagen.
Ja, das ist mir dann immer eine Nummer zu viel. Aber das hier ist für, also, was lese ich daraus? Danke dafür, dass ich vor so einer Tribüne und mit der Unterstützung spielen darf. Nicht mehr, nicht weniger. Und Terzic hat ein super Spiel gemacht, aber nicht nur er. Super Spiel gemacht, aber ich denke, ist doch gut jetzt. Nee. Hoffentlich hören die anderen das nicht, aber er hat wirklich ein gutes Spiel. Ja, also das ist Dortmund, wissen es doch, und das wird genauso wehtun, wie es bei Sancho wehgetan hat und Haaland wehgetan hat, ist doch klar. Das wissen sie in Dortmund auch, dass er gehen wird, aber es ist keine...
Wann wird er gehen?
Ja, nächsten Sommer.
Sie glauben, Sommer 23 ist schon die Zeit? Weil alle sehen, wie gut er ist?
Weil alle sehen, wie gut er ist und dass er jetzt schon gut ist. Und nicht im Wechsel auf eine Zukunft, sondern er wird heute denen, die fragen sie mal in Liverpool nach und Manchester City, dann frage ich gar nicht nach. Die sagen halt, gib halt her, wie viel kostet es? Gib, leg einen Zehner drauf und dann ist es gut. Also der hilft dir sofort. Bringt deine Mannschaft in seinem Alter auf ein anderes Niveau. Das musst du dir mal geben. Und dass die einen solchen brauchen, werden springen. Und sie werden so springen, dass Dortmund nicht Nein sagen kann.
Wir schauen mal auf die Übersicht der teuersten BVB-Verkäufe. Das ist die Top 5. Immer noch mit Abstand die Nummer 1, Dembélé, der tatsächlich für 125 Millionen Euro zu Barcelona wechselte. Sancho kostete 85, Pulisic, manchmal unterschätzt, wenn man an die Ablösen denkt, vielleicht auch ein bisschen überbezahlt damals, 64 Millionen. Knapp dahinter Aubameyang, 63,75, und dann eben Haaland aufgrund seiner Klausel für 60 Millionen.
Wir hätten den kaufen sollen. Für 60 hätten wir den noch machen. Das hätten wir machen sollen.
Da hätten Sie aber mehr als die Hälfte übernehmen müssen.
Na ohne gut.
Zu tief blicken zu lassen. Wo wird der Bellingham landen? Denn er hat Vertrag bis 2025, keine Ausstiegsklausel. Und dann 23 zu attackieren, das wird auf jeden Fall dreistellig, oder? Also Millionen dreistellig, 100 plus.
Ja, also jetzt sage ich pflichtschuldig, das sind Wahnsinnssummen, das ist ja Irrsinn. Ja, es gibt welche, die haben's und sie werden es auf den Tisch knallen, und dann kannst du auch nicht Nein sagen. Das, und auch er, wenn er dann hört, der nächste Schritt, er entwickelt sich ja auch. Also, wo Chelsea bräuchte, City bräuchte nicht, macht aber nichts, machen wir trotzdem. Wen haben wir noch in der Verlosung?
Ja, Liverpool, Manchester United. Ist ja die Frage, wohin?
Liverpool ist mit
Dortmund, mit Liverpool. Dringend. Ich glaube, der Klopp überlegt schon, mit welchen Reden er ihn.
Der überlegt nicht nur, sondern der nach dem Wochenende
denkt er später noch drauf.
Ja, na klar. Also er wird es sich aussuchen können. Es ist ähnlich wie Haaland. Auch Real Madrid könnte Toni Kroos. Der spielt sicher noch 3 Jahre, aber Luka Modric, auch bei Real, könnten Überlegungen in die Richtung.
Großnachfolger ist ein Gedanke, finde ich, der sehr, sehr reizvoll ist.
Klar.
Aus Realsicht.
Und Real, mit dem Vorwurf kannst du leben, wenn die dich rufen. Also,
wobei ich mir kaum vorstellen kann, dass die Engländer sich jemanden wie Bellingham entgehen lassen, auch perspektivisch als Identifikationsfigur für einen Verein in diesem Land, in seinem Land.
naja, entgehen lassen. Das ist, geht ja dann darum, was man an Körnchen auf den Tisch legen kann. Und Real kann da sehr wohl mitmachen. Also es wird ein Wettbieten der Größten. Und sie können es sich leisten, Punkt. Und er wird es sich aussuchen können. Und ich hoffe, er ist ähnlich gut beraten und ähnlich ruhig in der Geschichte. Aber den Eindruck hast du, wie bei Haaland, dass das wirklich in Ruhe, dass man sich's in Ruhe überlegt und nicht auf irgendwas nur springt.
Macht es aus Bayern-Sicht Sinn, über ihn nachzudenken?
Nein. Nicht in
den, weil zu teuer in den,
ja, und weil Position zu teuer, das werden sie nicht machen, so, das ist auch richtig. Und weil sie an der Position, da glaube ich, irgendwelche, wie heißt er, Kimmich und so Goretzka und so, das, da sind sie nicht ganz schlecht besetzt. Sie haben andere Sorgen, glaube ich.
Die Dortmunder mit einem Hin und Her, diesmal dank Bellingham sehr, sehr stark. Wir erinnern uns, vor einer Woche gab es noch ein ziemlich frustrierendes 0:2 bei Union und jetzt dann eben gegen Manchester City in der Champions League. Wir hören uns nochmal an, was Edin Terzic dazu einfällt.
Ja, wir hoffen natürlich, dass wir daraus sehr viel Positives ziehen können, sehr viel positive Energie, sehr viel Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen. Wir haben es ja angesprochen, dass uns in den letzten Wochen häufig auch die Effektivität fehlte. Heute hatten wir sehr viele Torchancen, aber was halt gut war, ist nicht nur, dass die Effektivität da war, sondern dass wir die Wahrscheinlichkeit auch erhöht haben zu treffen. Dass wir den besser Postierten gesehen haben, den Ball nochmal quer gespielt haben, dass wir dann mit 3-4 Jungs nachgeschoben sind, dass wir durch das Gegenpressing eine zweite Welle haben konnten, um einfach auch die Anzahl der Torchancen in gefährlichen Situationen zu erhöhen. Und das war gut und das wollen wir mitnehmen. Und trotzdem wartet am Dienstag eine neue Aufgabe für uns. Die wird wahrscheinlich etwas anders sein.
Wir glauben ans deutsche Team. So sehr, dass wir uns auf eine verrückte Wette eingelassen haben. Die große Gustavo Gusto EM-Wette. Deutschland kommt mindestens ins Achtelfinale. Oder jede extra luftig Pizza, die zwischen dem 1. Mai und 15. Juni gekauft wird, geht auf uns. Einfach Bon aufbewahren und mitfiebern. Mehr auf pizzawette.de. Gustavo Gusto.
Wie weit ist Borussia Dortmund jetzt, wenn wir denken? Sie können auch direkt antworten.
Das steht im Vereinswappen. Wie weit sind wir? BVB. Wie weit sind wir?
Aber jetzt Manchester City ist ja dann wieder, ohne Stuttgart zu nahe zu treten, Sie haben es schon gesagt, das ist natürlich ein brutaler Kontrast, wo man dann auch aus so einer Samstagstimmung sagt, wow, 5 Tore und was für eine Stimmung. Und der Bellingham mit 19, schau dir das alles an. Und jetzt kommen die Erwachsenen am Dienstag.
Ja, und dann hattest du, die Woche davor hattest du Union. Lass mal City weg, das ist dann doch schon die allergrößte Kategorie. Aber nimm mal Union wieder mit allem, was dazugehört und mit Verlaub. Dann fährst du hin, weißt, was auf dich zukommt und kriegst es wieder nicht gebacken. Erste Halbzeit unsäglich, Borussia. Das müssen sie hinkriegen. VfB, ja, wenn eine Mannschaft sich dann auf den Rücken legt, weil wirklich jeder Schuss erstmal reingeht und dann fangen die an, ihr Spiel zu spielen. Das ändert sich doch nichts. Ich habe nichts wegzunehmen. Borussia Dortmund, wenn sie gut spielen, gibt es wenig Lustigeres. Wenn sie nicht gut spielen, ist es jämmerlich traurig, weil dann kriegen sie die Dinge, die man auch braucht, nicht hin. Und auch Bellingham gegen Union. Da dachte ich, guck mal, jetzt wird das Kerlchen doch etwas müde irgendwann. Irgendwann ist das ein bisschen viel. Aber dann kommt Stuttgart. Das war ein guter Aufbaugegner. Wird den Stuttgarter nicht gefallen, kann ich mir vorstellen. So eine Packung. Aber das war eine Injektion. So, jetzt gucken wir mal. Aber nochmal, ich bin da nicht völlig entsetzt, dass das City kommt. Dortmund, wenn die Südtribüne, das Stadion und Haaland kommt und all die Geschichten drumherum, wenn sie in Stimmung geraten und spielen das, was sie können, dann.
Lewandowski wirkte ja sehr gehemmt bei dem Spiel mit Barcelona bei Bayern. Glauben Sie, wird das bei Haaland Dortmund sein? Freut er sich eher drauf? Macht er sich einen Kopf? Der will den eher zeigen. Sorry, ich fand's schön hier, aber heute.
Ich fürchte.
Tore 1.
Ich find's auch immer noch schön hier, aber jetzt gibt's 3 Stück. Also, Haaland macht sich, glaube ich, keinen Kopf. Das ist so ein Typ, der freut sich übers Leben und macht das Ding, was er kann. Und das ist eine Menge.
Keine schlechte Einstellung, grundsätzlich. Wir reden jetzt über die Baller Bayern und beginnen direkt mit einer Statistik, die zeigt, dass der FC Bayern unter Julian Nagelsmann, sehr, sehr offensiv spielt. Und zwar zeigt das, wie viele Tore nach 18 Pflichtspielen der Saison glückten. Das waren 1920 in der Saison, 49, dann hoch auf 58 in der Saison 2021. Das war dann noch Hansi Flick. Und die erste Nagelsmann-Saison sogar 72 Tore. Und jetzt sind es schon 60. 18 Spiele, 16 Tore, 18
Ohne Lewandowski.
Ohne Lewandowski. Ohne Lewandowski. Ohne Lewandowski.
Deswegen, das kostet dich die 12 Tore. Ja.
Dank Choupo-Moting. Wir hatten ein bisschen, klang Nagelsmann letzte Woche so, als wollte er ihn vielleicht draußen lassen in Hoffenheim. Dann irgendwie, nee, auf keinen Fall. Und zack, der Bursche liefert wieder. Wir hören einmal bei Choupo-Moting insofern rein, als dass wir Hasan Salihamidžić hatten zu Gast beim Bayern Insider. Und da ging es um das Thema Vertragsverlängerung, denn Choupo-Moting ist ja vertragsfrei im Sommer 2023.
Ja, also wir werden natürlich zu gegebener Zeit darüber reden. Ist klar, er hat sich jetzt wirklich sehr, sehr gut zurückgemeldet nach verschiedenen Ausfällen, die er hatte. Er hatte mal jetzt, glaube ich, Probleme in der Vorbereitung, dann Afrika Cup, dann war der Corona und so weiter. Aber mich freut das sehr, weil das ein Spieler ist, der mit seinem Charakter sehr gut passt in unsere Mannschaft. Er ist ein riesen Kerl, also er ist super Typ. Wir freuen uns natürlich, dass er jetzt so in Form ist. Lass den Choupo spielen und dann zu gegebener Zeit werden wir darüber reden.
Schwer vorstellbar, Herr Reif, dass Bayern nicht mit ihm nochmal zumindest um ein Jahr verlängert, oder?
Dann sagen Sie mir ein Argument dagegen. Also jetzt ist er vertragsfrei in einem Alter und so wie er ist, jetzt steht jetzt sich Real Madrid und Manchester City um die Ecke und sagt, oh, da wird einer vertragsfrei, den... Wobei mancher sehr wohl nachdenken könnte und sagen, pass auf, so einen als Backup haben, der hinter Lewandowski artig nie Zirkus gemacht hat, immer gut gelaunt, alles, was du in München hörst, aus Kabine und anderswo, ein super Typ, ein richtig guter Typ, der Spaß hat am Fußballspielen. Jetzt habe ich gerade ein Foto gesehen, wie der im Schalker-Trikot. Du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Der war wirklich bei
und Paris,
musste ich Paris, mich auch selbst doch mal kurz dran erinnern. Ja. Wo der alles gekickt hat und war nie der, der die Welt aus den Angeln hebt, aber immer einer, der... Die haben den ja nicht geholt, weil sie sagten, wir bräuchten auch mal Choupo-Moting in der Mannschaft. Wir hatten den noch nicht, sonst hatte den jeder. Nein, das ist halt so gewesen, der war nie die allererste Kategorie. Hat nie mehr auch nie so getan, als sei er. War nie, oh, ich bin aber unter Wert hier. Immer sein Ding gemacht. Und dafür wird er jetzt vom Fußballleben belohnt. Eine traumhaft schöne Geschichte, finde ich.
Gerade diese Jobbeschreibung, ich bin ein Neuner, aber ich akzeptiere auch, wenn ich größtenteils auf der Bank sitze, weil vor mir ein Neuner ist, der objektiv besser ist als ich, so wie es zum Beispiel bei Lewandowski gewesen ist.
Ja, und den Eindruck hattest du immer, dass da nicht einer sitzt, und der wollte spielen, der wäre noch, der dann allerdings muss ich ihn sofort nach Hause schicken, weil er sagt, oh, ich muss hier gar nicht spielen, lass mal. Aber dass die Dinge realistisch einzuschätzen, da hilft auch dann so das eine oder andere Jährchen, dass man älter wird, dann wird man schon realistisch. Und das hat er wunderbar hingekriegt. Und wie gesagt, dafür wirst du irgendwann auch mal belohnt.
Julian Nagelsmann scheint sich gerade auch zu belohnen für die Erkenntnisse, die er in der Länderspielpause gewonnen hat. Wir erinnern uns, es lief bei Bayern gar nicht rund und dann diese zweiwöchige Pause und seitdem 6 Siege, ein Unentschieden, 27 Treffer erzielt, also wirklich eine starke Strecke, die der FC Bayern da jetzt hingelegt hat. Nur noch einen Punkt hinter Tabellenführer Union.
Na, dann könnte es ja doch noch was werden.
Da könnte es doch noch was werden mit dem Meisterschaftsfavoriten. Wir wollen mal zuhören, wie Julian Nagelsmann sagt, was jetzt alles anders, besser oder wie auch immer gewesen ist.
Generell haben wir jetzt nicht so viel verändert, auch die Spieler nicht. Die haben vorher schon viel gearbeitet. Wir haben weiter im Detail versucht, Dinge in der begrenzten Zeit reinzubringen. Und ich habe schon oft gesagt, die Spieler sind sehr wissbegierig und wollen sich auch verbessern und haben immer einen sehr hohen Anspruch an sich selbst bei Bayern München. Und wir haben nicht so viel verändert. Also wir haben jetzt nicht mehr Gespräche geführt oder anders trainiert oder andere Dinge trainiert, sondern einfach das weiterhin verfestigt und vielleicht ein bisschen mehr Analyse gemacht. Und dann einfach gewonnen. Bei Bayern musst du einfach immer gewinnen, dann ist alles super.
Jetzt ist Julian Nagelsmann beim FC Bayern angekommen, oder? Es hat 16 Monate gedauert, bis er es verstanden hat. Man muss einfach gewinnen, dann ist alles super beim FC Bayern.
Und jetzt ist er auch wieder Julian Nagelsmann. Jetzt quält es ihm schon aus jeder Pore. Jetzt macht er sich auch wieder seinen Spaß. Na schon, er hat schon zum Beispiel Choupo-Moting, er hat schon mal gesagt, pass auf, dann probieren wir es halt mal. Auch mit der Nummer. Und nicht nur... Ich mit das Rotieren, das wollte ich und das ziehe ich durch. Und das Spiel jetzt in Hoffenheim war in mancher Hinsicht. Also erstens Choupo-Moting wieder, zweitens, aber sie sagten Baller-Bayern, nee, war eben nicht die Baller-Bayern, sondern 2-0 geschäftsmäßig und dann hören wir mal auf, weil es reicht. das kriegen wir auch so geregelt. Am Wochenende, jetzt in Mitte der Woche müssen wir wieder Fußball spielen. Das war wieder so geschäftsmäßig. Das war wieder so, was das macht, muss der Konkurrenz am meisten Sorge machen, wenn sie in diesem Modus verfallen. Lass uns mal 2-0 machen und dann können wir wieder ein bisschen uns auslaufen des künftigen Meisters, so diese Attitüde. Also, Nagelsmann ist gerade zufrieden mit den Dingen. Es hat sich eingeruckelt wieder. Und da hat ihm Choupo-Moting geholfen, ganz sicher.
Vielleicht war das sogar, wenn man sich die 16 Monate Nagelsmann bei Bayern anguckt, mit die überraschendste Aufstellungsentscheidung, ja. Mutigste auch. Ja, denn da sitzen ja Leute auf der Bank, die nicht so mit einer Ersatzrolle umgehen wie das Choupo-Moting. So,
irgendwann hast du 11 Mann auf dem Platz. Also mehr kannst du da nicht machen. Und dann hast du die mit C und mit G und da hast du all die dann helfen ein paar Verletzungen in Anführungszeichen, bist ein bisschen zum Glück gezwungen, aber dass die Option Choupo-Moting jetzt da ist, das macht ihn auch so entspannt und fröhlich, den Kollegen Nagelsmann, weil jetzt haben wir wieder ein kleines Portfolio und das könnte reichen, um Union zu jagen.
Und vor allen Dingen wird so die große Diskussion um Mané ein bisschen vermieden, der immer noch nicht ganz nach diesem furiosen Start einzuordnen ist, oder?
Ja, also einordnen können wir, glaube ich, das lasse ich mir nicht aufschwitzen.
Na, wir wissen, was er kann,
das ist klar. Ein aber es ist unfassbar noch nicht guter Kicker, aber sich einzufügen, so. Einzupassen in das Ganze, das ist das Normalste von der Welt. Das ist eine völlig andere Liga mit der anderen auf Fußball, auch mit der anderen Besetzung vorne, mit Salah, das war blind, haben die sich verstanden. Wenn der losgelaufen ist, wusste der, wo der hinspielen musste, musste gar nicht hingucken. Das alles muss sich einruckeln. Das wird auch kommen. Also wer immer da schon Schwanengesänge anstimmt, der ist wirklich auf einem ganz komischen Dampfer. Aber Sie haben recht. Natürlich, wenn das jetzt nicht so sich wieder, wenn Sie sich nicht wieder eingefangen hätten, die Bayern, dann hätte man natürlich gesagt, oh ja, was ist denn mit eurem Welttransfer? Was ist denn? Und alle hätten nur auf ihn gestarrt, was Unsinn ist. Selbst die Bayern können nicht kann nicht ein Spieler Dinge entscheiden. Auch Bellingham mit Verlaub kann Dortmund nicht, siehe manche Spiele, nicht alleine zum Sieg führen. Also insofern, ja, das beruhigt das Ganze und dann kann man Mané auch mal draußen lassen und es ist nicht dann sofort ein Kulturschock, sondern so kann man in Ruhe arbeiten. Und das ist ja das, was selbst im fiebrigen, an der fiebrigen Isar manchmal gut tut.
Wir unterstreichen das mal mit einem Blick auf die Bundesliga-Tabelle. So stellt sie sich jetzt dar, nachdem ja Union überraschend beim Tabellenletzten Bochum verloren hat. Noch sind sie Erster mit 23 Punkten, die Bayern direkt dahinter mit 22. Freiburg lässt nicht locker, 21. Frankfurt 20, Dortmund 19, Mainz 18, Hoffenheim 17, Leipzig 16. Unglaublich, oder? Wie das dann
so eng beisammen
ist.
Hallo.
Europa, schaut auf diese Liga. Da kann jeder jeden schlagen.
Könnt ihr euch was abgucken.
Alle träumen fast noch von der Champions League. Wir haben noch einen Nagelsmann zum Abschluss des Bayern-Slots, weil einmal ist er dann noch persönlich geworden nach dem Gastspiel bei seiner ehemaligen Station Hoffenheim.
Ja, wenn man gewinnt, ist immer schön. Viele Weggefährten sehen es auch schön, dass da immer noch ein paar Fans pfeifen. Ist nicht so schön, verstehe ich ehrlich gesagt nicht, aber es kann jeder für sich entscheiden. Ich bin gerne hier, weil ich hier nochmal 9 Jahre verbracht habe und mich sehr wohl gefühlt habe. Und ja, wenn man gewinnt, ist immer noch schöner, als wenn man dann als Verlierer nach Hause fahren muss wieder.
Das scheint ihn schon getroffen zu haben, Herr Reif.
Aber junger Mann, das muss man sich verdienen.
Bin ich jetzt der junge Mann oder Nagelsmann?
Okay,
Nagelsmann.
Okay. Junger Mann, Pfiffe, das ist das Beste, was dir passieren kann. Offensichtlich tut es denen weh, dass du gegangen bist. Nimm's doch so positiv. Ja, aber natürlich möchte man gefeiert werden und so. Aber nochmal, das gehört dazu. Wenn einer geht und man ist traurig, dass er geht, dann pfeift man gern nochmal hinterher. Was soll man denn sonst machen?
Also eine Form der Anerkennung.
Absolut, die man sich verdienen muss. Und das hat er ganz gut hingekriegt.
Insofern herzlichen Glückwunsch, Julian Nagelsmann. Jetzt sprechen wir über Max Eberl. Unserem Kollegen Lars Gartenschläger ist ein bemerkenswertes erstes Interview mit Max Eberl gelungen, in der Welt am Sonntag nachzulesen. Das erste Mal, dass Eberl sich ausführlich dazu äußert, wie es ihm in diesen letzten Monaten gegangen ist, was ihn aktuell stört und auch was er mit RB Leipzig in Zukunft vorhat. Wir wollen zunächst noch einmal kurz zurückblicken und uns in Erinnerung rufen, seine Abschiedspressekonferenz im Januar 2022 bei Borussia Mönchengladbach.
Ich beende was mein Leben war. Fußball ist meine Freude. Viele Dinge drumherum sind nicht mehr meine Freude. Ich will einfach raus. Ich will einfach mit diesem Fußball gerade nichts zu tun haben. Ich will einfach Spaß haben, ich will Freude haben, ich will keine Verantwortung haben, ich will einfach Max Eberl sein.
Er will einfach Max Eberl sein und hat die letzten Monate genutzt zu vielen Reisen rund um die Welt und jetzt dann eben zum ersten Mal ausführlich Stellung bezogen in der Welt am Sonntag. Und wir wollen uns mit drei Passagen jetzt hier bei Ralf ist live beschäftigen. In der ersten geht es wirklich darum, wie er mit seinen Problemen umgegangen ist. Ich zitiere Max Eberl: Die größere Reise war die psychische, eine Reise zu mir selbst, eine Reise, um das, was passiert ist, zu reflektieren, um über Dinge nachzudenken. Für diese Reise habe ich mir auch professionelle Hilfe gesucht, denn es war eine sehr intensive Reise. Sie hat am ersten Tag nach der Pressekonferenz angefangen und lief dann mehr oder weniger an jedem Tag. Herr Ralf, er macht hier nochmal deutlich, er hat sich auch Hilfe genommen. Also das war nicht einfach so ein Stimmungstief, wie man es umgangssprachlich manchmal bezeichnet, sondern er brauchte da wirklich therapeutische Unterstützung, um einfach wieder zu sich zu finden, um wieder zu Max Eberl zu finden.
Ja, und dass er das jetzt öffentlich macht und das auch so betont, finde es sehr, sehr gut, weil es jedem, der selber manchmal, und das passiert einem ja im Leben, das Gefühl hat, es ist nicht nur heute was schiefgegangen, sondern hier stimmt was nicht. Mit mir stimmt was nicht. Was stimmt nicht mit mir? Und wie gesagt, wir junge Menschen, die das noch nicht so erlebt haben, die das von mir aus nie erleben sollten, aber das wird kommen im Leben. Gibt immer mal eine Phase, wo du das Gefühl hast, ich begreife das gerade nicht. Ich bin doch sonst, kriege ich doch alles geregelt. Was ist denn jetzt los? Und dann braucht man Hilfe und das ist alles authentisch, das ist alles glaubhaft. Und ich denke, wir kommen doch zur Bewertung dessen, was andere Menschen glauben, sich dann
absolut
erlauben zu können.
Denn auch das hat Max Eberl jetzt in dem Interview ganz deutlich gemacht. Und das ist die zweite Passage, dass ihn unglaublich getroffen hat, die Vorwürfe vom Gladbacher Fanprojekt. Das war ein offener Brief. Zunächst zitiere ich Max Eberl. Das war der Brief des Gladbacher Fanprojekts. Die darin geäußerte Enttäuschung darüber, dass ich zur RB gehe, verstehe ich. Aber nicht, dass mir Lügen und Theaterspiel vorgeworfen wird und dass der Club so etwas nicht umgehend zurückweist. Im Verein wissen Sie, wie es mir gegangen ist und wie oft ich in Gesprächen geweint und gesagt habe, dass ich nicht mehr kann. Herr Ralf, das scheint noch nicht ausgeräumt zu sein. Es stand immer so ein bisschen im Raum, auch von Gladbacher Verantwortlichen, so im Hintergrund angedeutet, naja, wie echt war dieser Auftritt an der Stelle wirklich? Und dann eben kürzlich der offene Brief des Fanprojekts, wo man Eberl massiv kritisiert hat und eben genau in diese Ecke geschoben hat, das war damals nicht echt, sondern das war ein Vorwand, um zu gehen. Und ja, mit RB Leipzig geht es doch in Wahrheit alles schon viel, viel länger. Er wirft auch dem Verein Gladbach vor, dass die in dem Moment nicht reagiert haben bei diesem Brief. Können Sie da seinen Ärger verstehen?
Oh, wenn, dann ist es mehr als Ärger. Ich hab's jetzt nicht genau auf dem Schirm, aber ich glaube, mich erinnern zu können, dass die aus Gladbacher Führungskreise doch sehr wohl kam. Also pass auf, lass uns enttäuscht sein, aber nicht die Geschichte in die Ecke drängen. Also es war nicht nur völliges Schweigen. Aber ja, das hätte man auch noch deutlicher machen können, wahrscheinlich, dass es überhaupt so etwas gibt aus dem Fanprojekt. Also wenn das Fanprojekte sind, dann weißt du was, krieg ich Würgereiz. Das ist unsäglich. Das ist unsäglich. Wir hatten vorhin Nagelsmann Pfiffe. Also wenn er nicht ausgepfiffen wird, wenn er nach Gladbach kommt, da hätte er viel falsch gemacht in Gladbach. Nein, im Gegenteil, er hat viel richtig gemacht auch. Und dass da enttäuschte Liebe ist. Und nochmal, da wäre ich wieder zum alten Onkel. Also das Leben lehrt einen enttäuschte Liebe. Da bist du nicht immer ganz fair und abwägend in deinen Reaktionen, sondern die erste Reaktion ist richtig Wut auch, unter anderem, außer der Trauerarbeit. Das gehört dazu und das weiß er auch, das sagt er ja auch. Das andere ist, wenn Sie mögen, reden wir noch ein bisschen drüber, aber ehrlich gesagt habe ich keine Lust. Das ist etwas aus einer Schublade, wo ich sage, pass auf, das geht nicht. Das ist jemand, der, wenn er das hingekriegt hätte, er wäre der größte Schauspieler seit, weiß ich nicht, wenn er das, aber nochmal, das überhaupt in Erwägung zu ziehen. Da war jemand am Ende einer Reise, aus welchen Gründen auch immer, und hat er alles richtig gemacht in Gladbach? Natürlich nicht. Wer ist er denn? Alles mit in die Waagschale, aber nicht bitte dann am Ende kippen in Richtung, das war alles unecht und er wollte sowieso schon zur RB und er sagte, oh, Leute, das muss richtig wehgetan haben. Also wenn er das irgendwann mal hinkriegt, das zu transformieren in die Nagelsmann-Schiene. Jetzt sei doch froh, dass sie dich überhaupt, dass sie so wütend waren, dass sie so einen Unsinn geredet haben. Vielleicht, ich würde mich freuen, wenn das Gladbacher Fanprojekt oder wer immer da Projekt ist oder Fan ist, wenn es da mal auch aus der Ecke mal ein Tönchen jetzt gäbe. Du, pass auf, da sind wir über die Hutschnur gegangen. Damit wäre es dann auch genug. Weil, wie gesagt, das ist nichts, was es zu reflektieren lohnt.
Jetzt gab es wohl als Reaktion, ja, der Zeitpunkt war vielleicht nicht ideal, aber also man eiert da halt einfach weiter rum, so, anstatt einmal zu sagen, hey, ist
Schatz,
das falsch.
Ich habe Mist gebaut. Ja.
Der schöne Satz,
hilft manchmal,
der dem einen oder anderen sehr schwer fällt, aber auch hilft, wie Marcel Reif mit seiner Lebenserfahrung hier mit einstreut. Einen von Max Eberl haben wir noch, denn er ist jetzt bei RB Leipzig. Und wird dort offiziell am 15.12. anfangen, aber schaut natürlich immer schon mal mit rein und geht auch jetzt mit der Kritik um, inwieweit denn das zu ihm passen würde. Max Eberl sagt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, habe ich gemerkt, wie wichtig es mir jahrelang war, den Menschen zu gefallen, dass die Fans und die Leute um mich herum zufrieden sind mit dem, was ich mache. Heute aber sage ich, am Ende gibt es nur einen, dem du wirklich Rechenschaft ablegen musst, und das bist du selbst. Und ich habe einfach Bock, für Leipzig zu arbeiten. Das zeigt, Herr Reif, dass er eine gewisse Klarheit in sich selbst gefunden hat und eben nicht mehr darauf hört, oh, es werden natürlich viele sagen, wie kann man zu Leipzig gehen, der hat doch Leipzig mal kritisiert, sondern hey, ja, ich habe sie damals kritisiert als Angestellter von Gladbach, ich bin jetzt in einer anderen Phase, das klingt für mich gut, ich habe Lust zu arbeiten.
Ja, und auch das zeigt wieder jüngeren Menschen, seid vorsichtig mit zu Leipzig, nie im Leben, das ist ein Projekt, das ist reine, alles, was er hat, sehr massiv kritisiert. Das Leben führt dich manchmal dann um Ecken und plötzlich stehst du vor Leipzig. Und das ist doch völlig in Ordnung, dass er das jetzt anders sieht. Aber ja, ich verstehe alle, die dann sagen, damals hast du aber noch so geredet.
Auch das ist legitim.
Das musst du dir vorhalten lassen. Wenn du es öffentlich machst, behalt's für dich. Wenn du es aber öffentlich machst, ist ja in Ordnung, musst du wissen, dass dich die Menschen daran erinnern werden. Das, damit muss er leben, das muss er schlucken. Aber macht ihn das zu einem schlechten Menschen, macht ihn das zu einem Heuchler. Ach, macht mal langsam, Leute.
Wir schauen direkt mal nach Spanien. Barcelona hat gespielt gegen Athletic Bilbao und da sehen wir erstmal gleich Dembélé, wie er das 1:0 erzielt. Er, die prägende Figur dieses Spiels, kann es auch mit dem Kopf. Und es geht munter weiter. Auch da die Vorlage Dembélé, Roberto trifft dann zum 2:0. Und dann Lewandowski wieder mit der 180-Grad-Drehung. Diesmal andersrum. Letzte Woche haben wir hier noch über ein Tor gesprochen, wo er sich in die andere Richtung gedreht hatte. Wunderbare Bewegung und das also schon die 3:0-Führung. Nach und nach das Lewandowski-Trikot verbreitet sich, sein 12. Ligator schon. Nicht so schlecht.
Er kann es also offenbar doch.
In der Bundesliga übrigens, wüssten Sie, wer gerade vorne liegt in der Bundesliga-Torschützenliste?
Na, hilf mal, Schemmer, ich weiß, wo ich
noch... Na, helfen, also wenn ich den Namen sage, ist es ja raus. Ja. Also Spieler mit 8 Toren.
Ja, nicht schick, das weiß ich.
Der Füllkrug, Thüram und Nkunku. Mit 8. Aber ohne Lewandowski, man muss sich, finde ich, ganz neu einlesen da. Normalerweise musste man nie hinschauen, weil der macht da schon irgendwie was. Also 3x8 Tore. So, also 3:0 zur Halbzeit für Barcelona. Es ging dann noch weiter. Zunächst mit einer Auswechslung. Die 9 hatte dann ihren Dienst getan. Danke, danke, Robert. Und es gab noch ein 4:0 von Torres. Barcelona auch manchmal so ein bisschen wie Dortmund, ne? Also wenn es läuft, dann klingelingeling.
Ja, aber wenn dann, wo es drauf ankommt, lief es eben nicht klingelingeling, sondern raus aus
wie der Dortmund. Champions
League. Ja, und dann jetzt gegen Real verloren letzte Woche, aber gestern, das war, Bilbao ist ja nicht irgendwer, da bin ich Dritter gewesen, glaube ich Vierter. Das war gut.
Wieder jetzt eine prägende Figur,
wir haben vorhin 100, unterschrieben,
ja, wir 2024. Haben
vorhin 125 Millionen gesehen. Gesagt, boah, wofür haben die jetzt, wenn sie, das können sie sich auf der Habenseite eintragen. Dass sie durchgehalten haben mit ihm, oder hat es wirklich nicht leicht gemacht.
Ungewöhnlich für Barca
oder nah dran, so lange. Mehrfach schon, waren sie dran, der sagt, verschwinde hier, du hast sie nicht alle. Er hat sich auch benommen wie grauenvoll. Aber der scheint erwachsen zu werden und dann kann er auch das abrufen, was er da hat. Und mit Lewandowski zusammen, ja, aber nochmal zu spät, Jungs.
Am Mittwoch kommt es zum zweiten Wiedersehen dann zwischen Lewandowski und den Bayern in Barcelona. Salihamidzic, der Bayern-Vorstand, war ja Gast beim Bayern Insider und hat sich dazu seine Gedanken gemacht. Wie es so ist, sich wiederzusehen?
Ja, ich habe ja Lever getroffen jetzt in Paris. Wir haben auch haben uns ein wenig unterhalten. Er bringt sehr gute Leistungen, schießt viele Tore in Barcelona, hat sich sehr gut eingelebt da. Seine Frau ist auch sehr zufrieden da. Es ist noch nicht, für Lever ist noch nicht alles vorbei. Klar werden wir versuchen, und deswegen fahren wir natürlich auch hin, unsere Leistungen zu bringen. Ich konzentriere mich eher auf den FC Bayern, als dass ich jetzt schaue, was mit Barcelona ist. Mir ist wichtig, dass wir sehr gute Leistungen bringen in der Champions League vom Spiel zu Spiel. Und Barca macht, das müssen sie selber machen.
Hochinteressanter Satz von Salihamidzic. Seine Frau ist auch sehr zufrieden. Ist das der wahre Treiber, die wahre Treiberin für den Wechsel gewesen?
Ja, natürlich war nicht die einzige Treiberin, aber die war schon eines der Hauptargumente war, lass uns doch nochmal was anderes machen. Und das hat er so gesehen und sie auch. Also das war nicht weg von Bayern, weil es hier so schlimm ist, und es war auch nicht hin zu Barca, weil das Ende aller Träume ist, aber was anderes machen. Und ja, hat Salihamidzic auch nochmal
das musste raus.
Das war wichtig, da nochmal darauf hinzuweisen, dass die Bayern nicht alles falsch gemacht haben mit ihm, sondern dass es auch andere Gründe gab. Aber ist doch gut, dass Salihamidzic, das wird ein romantisches Wiedersehen, mehr nicht, weil Barca keine Chance.
Vor allem für Barcelona vermutlich ein sehr, sehr trauriges, denn wir gucken einmal kurz auf die Tabelle in dieser Champions League Gruppe mit den Bayern, und die Wahrheit ist eben, Bayern schon durch. Glückwunsch, 4 Spiele, 4 Siege. Dann Inter Mailand mit 7 Punkten vor Barcelona mit 4. Und jetzt hatten wir uns ja alle so auf Barca gegen Bayern gefreut. Die bittere Wahrheit ist, schon um 18.45 Uhr spielt Inter Mailand gegen Pilsen. Und sollte Inter Mailand gegen Pilsen gewinnen, dann ist das ehrlich gesagt nur noch ein wertloses Freundschaftsspiel, was wir da erleben werden. Auch irgendwie schade.
Schade, ja. Und
aber selbst schuld.
Alle sagten, das wird anders in dieser Gruppe. Aber Barcelona, frag sie, wo sie waren in den Spielen gegen Inter. Und er hat geliefert. Im Rückspiel 3-3 hat er 2 Tore gemacht. Weil man immer sagt, wenn es groß wird und eng wird, dann bist du nicht da. Oder manche sagen das. Manchmal sagen sie das. Aber hat nicht gelangt, und jetzt sieht man den Jubeln so in der Liga, aber das wird noch wehtun. Das ist Barcelona, Europa League. Das ist weit unter ihrem Anspruch, und mit dem neuen Kader und mit Lewandowski sind sie unter der Latte durchgesprungen. Punkt.
Und man stelle sich vor, in der Europa League treffen sie dann wieder auf Eintracht Frankfurt, dann ist auch da schnell vorbei. So, Real Madrid, die immer siegen, wir erinnern uns, haben es auch an diesem Wochenende getan gegen Sevilla. Da ging es los mit dem Lieblingsspieler von Marcel Reif. Modric schießt jetzt auch noch Tore, ja. Lässt wirklich nichts aus.
Ja,
wunderbar vorbereitet von Vinicius Junior, der unfassbar unterwegs ist aktuell. Dann der Ausgleich, 54. Minute ist das gewesen. Lamela, da träumen sie kurz. Toller Pass und auch toll vollstreckt jetzt. Mit links wieder mit dem Außenriss. 1:1, also Real Madrid wird doch nicht etwa den Heimsieg herschenken? Nee, haben sie nicht. Wir gucken uns an, wie sie es dann auf 3:1 hochgeschraubt haben und somit natürlich auch Erster in der Tabelle bleiben. Na, Tabelle noch nicht. Das ist hier, die Stichworte fallen und zack, schnelles ist die Tabelle Fingerchen. Da. Wir nehmen vorher noch, hier das 2:1 durch Vázquez. Wieder Sensationsvorlage von Vinicius Junior. Hier also das 2:1 für Real. Und dann ist es Valverde, der, was macht man mit dem Ball, wenn man nicht weiß, wohin,
Herr Reif? Ja, Valverde weiß das in der Regel. Den guckt euch mal an. Das ist einer meiner wirklichen künftigen Lieblingsspieler.
Und Ancelotti mit der ganzen Begeisterung darüber. Valverde, Vinicius Junior. Und jetzt können wir auch die Tabelle nehmen, liebe Kollegen.
Das ist die Zukunft. Das macht Real doch gut jetzt gerade. Das sieht die Zukunft. Absolut. Und die Vergangenheit.
Und in der Mischung stehen sie auf Platz 1 mit
in
einem
eine
Start.
Gegenwart hinkriegen, die so aussieht.
10 Siege, ein Unentschieden, 31
Punkte. Noch kein Pflichtspiel verloren.
3 Punkte vor Barcelona. Und weil wir gerade über die Zukunft sprechen, seitdem ich Vinicius Junior so stark erlebe, die brauchen doch einen Mbappé wirklich überhaupt nicht mehr. Die müssen fast im Rückblick dankbar sein, dass der damals gesagt hat, nee, Freunde, Ich komme doch nicht.
Es hat sich vieles gefügt für Real. Andere werden sagen, ausgerechnet die. Ja, Benzema so gut wie nie, seit Ronaldo weg ist. Und Vinicius Junior so gut, weil er sich jetzt mit Benzema zusammen so entwickelt, immer mehr. Dann haben sie noch Rodrigo, das ist der nächste Wechsel auf die Zukunft. Ja, also in der Falle werden sie irgendwann sich kurzfristig, denke ich, wiederfinden. Also an sich gehört Mbappé nach Real, weil wir sind Real und da geht die besten Spieler der Welt kommen zu uns. Aber Haaland ist ja auch nicht dahin gegangen. Also ich bin mal gespannt. Haaland wird für mich Nachfolger von Benzema irgendwann mal dort, also wird weiterziehen. Und Mbappé wird eine spannende Geschichte im nächsten Sommer. Wohin? Gut.
Wohin?
Es wird Real werden wahrscheinlich. Doch.
Und doch, dann wird im Sommer? Man,
ja,
hören Sie auf.
Im Sommer, ja. Ich glaube, dass er im Sommer weg ist. Ich glaube nicht, dass Paris... Lass uns abwarten, wie die Champions League läuft für Paris. Ja. Wir gucken jetzt gleich auf tolle Tore. Paris in der Liga interessiert keinen Menschen, außer uns jetzt zum Gucken.
Schöne Tore.
Ja, sehr schön. Aber damit hat es sich. Lass uns gucken, was sie in der Champions League hinkriegen in dieser Saison. Wenn das wieder so krachend schief geht, spätestens dann ist Mbappé im Sommer weg.
Gucken wir einmal jetzt auf die wunderschönen Tore von Paris Saint-Germain. Da waren sie wieder alle beteiligt, die Großen, und hatten Spaß am Fußballspielen. Mbappé zunächst von halb links, das ist seine Position, trifft hier zum 1:0.
Messi-Pass, oder?
Ja.
Du denkst, das Tor hast du schon 100-mal gesehen. Links, dann läuft er los. Und
jetzt kommt eins, das haben sie noch nicht 100-mal gesehen. Ralf. Also, dann ging es weiter mit dem 2:0, eines der am schönsten herausgespielten Tore dieser Saison. Da geht's nur hin und her und dann nochmal die Hacke. Und Messi sagt sich, ein Schlenker geht dann am Ende noch. Und der muss dann auch gelupft werden ins leere Tor. Jetzt kommt gleich von Mbappé. Ah. Und nochmal rechts vorbei und dann... mit dem linken Außenriss, auch aus der Perspektive. Es wird eigentlich immer schöner. Und zack. Easy, lässig. Nochmal.
Leute,
kleine Kurve eingebaut.
Ja. Leute, nimmt die Wäsche von der Leine. Der Zirkus ist in der Stadt. Ja, natürlich. Wo war das nochmal?
Am Ende dann nochmal Mbappé. Ganz ja. Trocken. Er kann es auch einfach.
Wen haben Sie da geschlagen? Ajaccio. Ja, gut, also wieder mit Verlaub und mit allem. Das ist nicht Ihre Kragenweite, aber dass Sie es so machen, da siehst du, was Sie können. Das ist Harlem Club. Es geht nicht schöner. Schöner, mehr kannst du vom Fußball nicht verlangen. Das kannst du genießen und dann kurz mal drüber nachdenken und sagen, ja, und jetzt sprechen wir dann über Champions League und da würde ich es gerne auch mal sehen. Wie seid ihr dann als Mannschaft? Aber das Messi, das sollten wir zur Kenntnis nehmen. Welchen Spaß Messi wieder hat. Ich glaube, der hat jetzt diesen, er war schon auch ein Kulturschock. Also weg aus seiner Komfortzone über so viele Jahre in Barcelona irgendwo anders hin und alle gucken und Trikots werden verkauft und eine Riesennummer. Und du siehst, wenn man ihn wieder kicken lässt einfach nur und er selber bei sich ist, dann guck mal, was der kann.
Das also bei Messi toll. Geht's gerade in die richtige Richtung hinsichtlich der WM. Bei Ronaldo, das wissen wir, das krasse Gegenteil an der Stelle. Er war suspendiert worden für das Spiel Chelsea-Man United, ging dann 1:1 aus, weil er eben vor Ende des Spiels das Stadion verlassen hatte, vergangene Woche gegen Tottenham. Julian Nagelsmann ist danach gefragt worden, wie er denn diese Ronaldo-Situation aus der Ferne sieht. Interessant, was er zu sagen hat.
Ja, das ist immer schwer, finde ich, von außen zu bewerten. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist in der Kommunikation. Vielleicht war ihm kalt, er musste duschen, ich weiß es nicht. Es gibt gewisse Umgangsformen, die sind schön, wenn man die einhält, aber es ist auch kein Beinbruch, wenn es mal nicht klappt und man dann hinterher kurz unter vier Augen spricht. Das Problem ist, dass natürlich im Fußball da man jetzt nicht unter vier Augen immer ist, sondern ein paar noch mehr zuschauen und das auch bewerten. Aber ja, ich kann es schwer bewerten, weil ich nicht dabei war. Ich habe nur die Überschrift gelesen und bin froh, dass ich dieses Problem jetzt nicht regeln muss.
Aber es klingt ein bisschen durch, dass er in solchen Situationen vielleicht fünfe gerade sein lassen würde.
Ja, aber
Umgangsform einhalten schön, aber muss nicht sein.
Komm erst mal in die Situation. Mhm. Also lass uns nicht reinhören, was da durchklingt, weil abgeprüft wird sowas in so einer Situation mit dem Ronaldo. Das ist kein Spieler wie jeder andere. Und die Situation in Manchester ist nicht wie jeder andere, sondern das muss dann schon vieles zusammenkommen. Es war alternativlos für Ten Hag, dass du ihn dann suspendierst. War es denn wirklich notwendig, ihn für die letzten 2 Minuten da ständig warmlaufen zu lassen und zu sagen, du kommst noch mal 2 Minuten rein, fand ich auch nicht okay, aber auch das aus großer Distanz. Es ist am Ende der Vollzug einer verkorksten Geschichte, die von A bis Z
schon längst verkorkst begonnen hat. Ich würde Ten Hag einmal noch gerne dazu hören, Herr Reif. Das wollen wir zum Abschluss nochmal, wie er erklärt hat, warum er ihn dann letztendlich suspendiert hat. Ten Hag.
I'm here the manager. I'm responsible for...
Ich bin der Trainer. Ich bin für die Kultur bei uns verantwortlich. Das heißt, ich muss Standards und Werte vermitteln und diese kontrollieren. Wir sind eine Mannschaft und da muss man sich eben an diese Vorgaben halten. Nach dem Vorfall gegen Rayo Vallecano habe ich gesagt, dass das nicht akzeptabel war. Aber das galt nicht nur für Cristiano Ronaldo, sondern für alle. Wenn es dann ein zweites Mal passiert, muss das Konsequenzen haben. Er bleibt ein wichtiger Teil des Kaders.
Gegen Vallecano gab es schon mal einen Vorfall, dass einige Spieler nach ihrer Auswechslung unter anderem Ronaldo schon das Stadion verlassen hatten. Er macht es zu einer grundsätzlichen Kulturfrage im Club. Es geht ihm auch um seine eigene Glaubwürdigkeit. Ich habe denen gesagt, sowas darf nicht nochmal passieren. Dann passiert's doch mal. Dann muss auch was passieren. Egal ob Ronaldo oder wie auch immer.
Aber jeder Trainer in der C-Klasse hat genau dasselbe. Es hat, wenn du Ruhe haben bist in der Kabine und wenn das Ding funktionieren soll, kann nicht einer machen, was er will. Nochmal, lass uns nicht von vorne anfangen. Das konnte nicht gut gehen mit Ronaldo und Manchester United und das geht auch nicht gut.
So ist es und so werden wir es auch weiter verfolgen, bevor wir jetzt nochmal auf die Tipps zur Europapokalwoche gucken. Es geht jetzt ja in die heiße Phase, vorletzter Spieltag in der Champions League. Mal sehen, was sich Marcel Reif da so zusammengewürfelt hat.
Genau,
Dortmund,
so ist es.
Manchester City wäre ein 0-2. Auch das muss man wissen, für Dortmund ist noch nicht alles klar. Die haben aktuell 5 Punkte Vorsprung. Das klingt sehr, sehr großzügig. Parallel spielen aber Sevilla und Kopenhagen gegeneinander. Und das letzte Spiel von Dortmund wäre dann in Kopenhagen. Also eine Niederlage gegen City und es muss wieder gezittert werden. RB Leipzig gegen Real Madrid 2-2. Barcelona schafft ein 2-1 gegen Bayern, weil dann vielleicht doch der Freundschaftsspielcharakter Einzug hält und die Bayern es nicht mehr ganz so wissen wollen. Atletico Madrid, Bayer Leverkusen 1-1. Eintracht Frankfurt, Olympique Marseille 2-0. Union Berlin gegen Braga 1-1. Slowako gegen den 1. FC Köln 1-0. Und die Freiburger, für die wäre es, glaube ich, dann der 5. Sieg im 5. Spiel gegen Olympiakos Piräus 2-0. Also in dieser Woche wirklich alles dabei. Manchester City, Real Madrid, Barcelona. Die Bundesliga kann mal zeigen, was sie drauf hat und wo wir so 4 Wochen vor der WM stehen. Herr Reif, vielen Dank, dass Sie Zeit gefunden haben, dass wir uns durch alle Themen wieder mit viel Leidenschaft und Herz durchgearbeitet haben. Wir danken Ihnen fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Das war's von Reif ist live heute an dem Montag. Nächste Sendung dann am Freitag. Danke, Herr Reif. Danke Ihnen. Bis dann. Leidenschaft!